Deutschlandfunk, Länderzeit.
Herzlich willkommen zur Länderzeit vor Ort, heute aus Hamburg mit Bettina Köster am Mikrofon. Sie heißen Altersstarrsinn, Alstervogel, Blaue Blume oder Arche Nora. Und das sind nur einige der Namen der Baugemeinschaften hier in Hamburg, die meist über Jahre ein Projekt des Zusammenlebens verfolgen und dann mit Hilfe von Genossenschaften der Stadt und Architekten ihre Ideen in die Tat umsetzen. Hamburg ist die einzige Großstadt in Deutschland, die eine Agentur für Baugemeinschaften bei der Behörde für Stadtentwicklung hat. Und ihr Ziel ist es, 20% der städtischen Grundstücke an Baugemeinschaften zu verkaufen. In Zeiten von Wohnungsknappheit und steigenden Mietpreisen ein ehrgeiziges Anliegen, über das wir heute natürlich auch mit Ihnen gern diskutieren wollen. Das heißt, wenn Sie im Laufe der Sendung Fragen haben oder eigene Erfahrungen einbringen möchten, dann melden Sie sich gern unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder mailen Sie uns unter der Adresse länderzeit@deutschlandfunk.de. Mein Kollege Michael Röhl wird dann im Laufe der Sendung Ihre Meinung im Kölner Studio sammeln und Sie uns vorstellen. Wir sind heute zu Gast bei der Arche Nora. Das ist ein Frauenwohnprojekt im Parkquartier Friedrichsberg. Das ist im Hamburger Nordosten, genauer gesagt im Barmbek Süd gelegen. Und damit wir erstmal einen etwas detaillierteren Eindruck von der Wohngegend hier bekommen, wird uns den Dörte Hinrichs geben, die draußen steht.
Ja, der Erika-Mann-Bogen hier in Barmbek Süd ist eine ruhige Spielstraße. Auf einem Bild am Straßenrand ist ein Mädchen gemalt und die Aufschrift Kinder. Die zeigen sich jetzt nicht, die meisten sind in der Kita oder in der Schule. Autos dürfen hier nur im Schneckentempo fahren. Die Häuser sind aus sandfarbenen Steinen gebaut, meistens viergeschossig mit Balkonen und orangen oder roten Farbakzenten. Davor kleine Gärten und Spielgeräte. Im Hintergrund hörte man eben noch etwas Baulärm. Es wird hier auch in der Nähe gebaut. Diese Straße ist aber seit 5 Jahren in etwa so, wie wir sie sehen, und sie ist ja ein einzigartiges Projekt. Angela Hansen, Leiterin der Agentur für Baugemeinschaften in der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, ist hier an meiner Seite. Frau Hansen, 9 Baugemeinschaften in 10 Häusern sind hier in der Straße. Das ist schon ungewöhnlich, oder? Für Hamburg?
Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Wir als Agentur wurden 2003 gegründet und 2003 wurde ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt auf diesem ehemaligen Krankenhausgelände, auf dem wir uns jetzt befinden. Und die Idee war damals, als wir als Agentur neu gegründet wurden, dass wir natürlich auch Flächenbau brauchten für Baugemeinschaften, und wir konnten den ersten Bauabschnitt für Baugemeinschaften aktivieren und akquirieren und uns ist so gelungen, eben 9 Baugemeinschaften hier zu platzieren.
Ja. 9 Baugemeinschaften, die ganz verschiedene Namen haben, ganz verschiedene Vorstellungen. Vielleicht, wir haben gehört, Arche Nora, das ist das Bauprojekt, wo wir zu Gast sind. Hier sind aber noch viele andere, nicht nur ältere Damen wohnen hier, viele Familien. Was haben die sich auf ihre Fahnen geschrieben?
Ganz unterschiedliche Ideen hatten die Baugemeinschaften, die hier gebaut haben. Also die Zielrichtung, die wir damals vorgegeben haben, war, dass wir die Hälfte genossenschaftlich orientierte Projekte umsetzen wollten und die Hälfte im individuellen Eigentum. Das ist uns auch gelungen. Wir haben hier ungefähr 150 Wohnungen und wir haben 5 Eigentumsprojekte und 4 genossenschaftliche Projekte. Die Bewohnerzahl hält sich aber wirklich die Hälfte und wir haben auch ungefähr die Hälfte Familien hier. Die Baugemeinschaften haben ganz unterschiedliche Ziele. Wir haben ein Projekt, das nennt sich Halbe Halbe. Das ist ein Integrationsprojekt mit Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung. Wir haben ein Projekt, das heißt Junges Wohnen. Wie der Name schon sagt, wohnen dort hauptsächlich junge Familien. Dann haben wir ein Projekt, das ist auch ganz toll, Wohnen im Park, WIP abgekürzt. Das ist ein gemischtes Projekt mit Eigentümern und genossenschaftlichen Projekten, Mitbewohnern. Dann haben wir ein Projekt, das heißt Tillsammans. Das kommt aus dem Schwedischen und heißt Zusammenwohnen. Das sind auch hauptsächlich Familien, die sich hier zusammengefunden haben. Dann haben wir noch die Villa Friedrichsberg, auch ein Eigentumsprojekt. Dann haben wir das Eilbecker Loft. Dann haben wir noch die Baugemeinschaft Friedrichsberg, ein Projekt nennt sich Pfeffermühle. Die Arche Nora, da kommen wir vielleicht ja noch drauf, das ist ein Zusammenschluss von älteren Frauen. Die meisten Projekte haben einen Gemeinschaftsraum und was sie immer so verbindet ist, dass sie sich gegenseitig unterstützen bei der Kindererziehung, zusammen was unternehmen, nachbarschaftlich orientiert, es gibt Straßenfeste und einfach diese Idee, zusammen zu wohnen und sich gegenseitig zu helfen, Blumen zu gießen beim Nachbarn, das verbindet die meisten Baugemeinschaften.
Und diese Baugemeinschaften, die hier auf die diesem Grund wohnen, sind auch auf historischem Gelände, kann man sagen. Hier in der Nähe gibt es viele Bäume, es gibt eine parkähnliche Anlage, die hat auch ihre Geschichte.
Ja, wir befinden uns hier auf dem Krankenhausgelände, ca. 25 Hektar groß, 1840 von der Stadt Hamburg aufgekauft worden, um ein Irrenhaus zu errichten. Und was damals neu war, dass die Irren nicht hinter Gittern gesperrt wurden, sondern dass man so eine pavillonartige Struktur hatte und dass sie auch rausgehen konnten. Das Gelände wurde dann erweitert als Krankenhaus in, wie gesagt, einer Pavillonstruktur. Und im Zweiten Weltkrieg wurde das Gelände sehr stark zerstört. Und viele dieser gründerzeitlichen Gebäude waren halt nicht mehr vorhanden. Und dann hat man 2003, brauchte man eben Wohnungen und hat gesagt, die Krankenhäuser mussten nicht mehr in dieser Pavillonstruktur arbeiten, sondern man zog sich wieder zurück auf Kernbereiche, anders als es denn in der gründerzeitlichen Phase war. Und es wurden halt Flächen frei und man hat gesagt, man lobt einen städtebaulichen Wettbewerb aus. Und die Idee war, dass man eine parkartige Bebauung macht. Und jetzt gliedert sich die Bebauung so ungefähr halbkreisförmig um das Krankenhausgelände, das eben weiterhin besteht. Und was die Anlage eben auszeichnet, ist alter Baumbestand und einen nach wie vor großen Park. Und den wollte man erhalten. Und hier hat man dann die Baukörper sozusagen um die Bäume herum gegliedert und hofartige Situationen geschaffen, die für Baugemeinschaften eben ideal sind, weil die eben viel zusammen spielen wollen, die Kinder. Und man große gemeinschaftliche Innenhöfe gut findet als Baugemeinschaft.
Genau, diese Innenhöfe gibt es auch hier überall, viel Freiraum für die Kinder. Es gibt eine Kita in der Nähe, die Schule ist nicht weit. Der Park, wie Sie sagten, ist da. Also ein spannender Mix, auch in der Architektur aus alt und neu, Gründerzeit und neuen modernen Gebäuden, die aber auch eine ganz moderne und neue Lebens- und Wohnkultur zeigen hier in Barmbek Süd. Und damit zurück zu Bettina Köster.
Ja, wir sind jetzt hier, wie schon eben angekündigt, in dem Arche Nora-Projekt. Das heißt, wir sind hier in der Gemeinschaftswohnung im Erdgeschoss. Die ist so rund 45 Quadratmeter groß. Das ist ein Raum mit kleiner Küche angeschlossen und daneben ein Schlafzimmer. Und insgesamt wohnen in diesem Haus 13 Frauen. Also 13 Frauen haben hier eine kleine Wohnung. Diese Gemeinschaftswohnung, Frau Kamp, Sie sind eine der Bewohnerinnen und sind auch im Vorstand von Arche Nora. Wann wird die genutzt und wie wird sie genutzt?
Die Gemeinschaftswohnung wird für unsere Zusammenkünfte genutzt. Einmal im Monat treffen wir uns regelmäßig, besprechen, was hier im Hause anliegt. Aber wir haben die Wohnung deshalb so groß gemacht und so groß genommen, weil wir eventuell unseren Besuch mal hier unterbringen können, dass Familienangehörige uns besuchen, weil unsere Wohnungen etwas kleiner sind, können die hier schlafen. Und wir fühlen uns ganz einfach wohl, weil wir uns hier drin frei bewegen können und auch Familienfeste vielleicht mal feiern können, wenn ich einen größeren Geburtstag habe, 13 Leute einlade, die haben hier in diesem Raum Platz und ich könnte sie übernachten lassen. Das war so ein Bedürfnis für uns alle.
Und wenn Sie jetzt zum Beispiel den Alltag nehmen, Sie haben gesagt, Sie haben Ihre Zusammenkünfte hier einmal im Monat im Alltag. Wie sieht das da aus? Wie kommen Sie da zusammen? Also wie nah sind Sie sich hier in der Gemeinschaft?
Wir wohnen, jeder wohnt in seiner Wohnung. Wenn ich aber das Bedürfnis habe, zu sagen, frühstückst du mit mir, könnte ich klingeln und sagen, hast du Lust? Oder ich mache einen Zettel an das schwarze Brett. Sonntag können wir zusammen frühstücken, dann tragen sich alle ein und dann frühstücken wir mal. An Feiertagen wird das genauso gemacht. Wir gießen uns auch gegenseitig die Blumen oder wenn wir wissen, da ist jemand krank, kann ich dir was einkaufen, kann ich was mitbringen. Es ist ein sehr nachbarschaftliches Umgehen, was wir vielleicht früher in unseren Wohnungen nicht gehabt haben. Wir sind eine richtige Wohngemeinschaft.
Ab und zu gibt es aber auch so ein bisschen Zickenalarm, habe ich gehört. Also wo Sie dann auch durchaus vielleicht mal nicht so eine gute Stimmung haben hier im Haus. Wodurch wird das deutlich oder woran reiben Sie sich?
Also das ist ganz normal. Wir sind 13 Frauen, jeder individuell. Jeder hat ein Leben und jeder hat einen eigenen Charakter. Und wir sind nicht immer einer Meinung. Das tragen wir dann hier aus. Und wir haben dann auch einen roten Kopf und finden die Meinung des anderen vielleicht nicht so gut. Wir haben bisher alles gelöst, auch wenn es eine Geschichte war, die länger dauerte, dann wurde eben dreimal drüber gesprochen. Aber wenn wir auseinandergehen, sagen wir, das war denn wieder mal Zickenalarm.
Frau Buckley, Sie sind auch in der Arche Nora und wohnen in einem anderen Wohnprojekt, also jetzt nicht hier, sondern in einem anderen Haus. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, als sich der Verein gründete, warum muss das ein Frauenwohnprojekt sein?
Also ich wohne ja in der Hamburger Hochstraße und ich war vorher schon bei Autofrei und habe ja mitgekriegt, wie das ist, wenn Männer zentral immer alles übernehmen. Und als ich dann Arche Nora fand und wusste, oh, direkt am Hafen, ich bin Hamburgerin, da war ich klar, da möchte ich gerne hin mit Frauen zusammen. Ich habe mir nicht so sehr viel Gedanken gemacht darüber, dass es nur Frauen sein sollte. Aber dass Männer immer alles übernehmen in solchen Projekten, das hatte ich schon schnell gelernt. Und das wollte ich nicht.
Das heißt, hier bei Ihnen ist jetzt, ich habe eben gehört, es gibt ja durchaus auch Streitigkeiten, aber die werden dann anders gelöst.
Das würde ich nicht sagen. Ne? Die würde mal so sagen, die erste Zeit, die man zusammenkommt, um in dieses Projekt zu ziehen irgendwann, ist eigentlich so eine schlichte Zeit. Man kommt noch nicht in Konflikte. Die Konflikte gehen dann los, wenn man dann zusammenzieht und dann plötzlich merkt, dass jede eigentlich irgendwas anderes will als die andere. Und sich da durchzusetzen, ist manchmal gar nicht einfach, besonders wenn man so temperamentvoll ist wie ich, gerät man dann schnell mal mit jemandem aneinander.
Haben Sie ein Beispiel?
Naja, wir hatten zum Beispiel, ich bin absolut gegen Tauben. Aber wir haben Leute im Haus, die Tauben füttern. Und die finden auch, dass die immer gefüttert werden müssen. Und ich habe darum gebeten, die Tauben nicht mehr zu füttern. Da hat mir jemand gesagt, ich sollte mir NATO-Draht auf meine Fenster tun. Und ich habe das nicht getan. Und dann haben die aber auch nicht aufgehört, die Tauben zu füttern. Dann bin ich an die Baugenossenschaft. Und die Baugenossenschaft hat dann angeschrieben und hat gesagt, es ginge nicht, dass da die Tauben gefüttert werden. Und jetzt kam natürlich, wer hat das gemacht? Ah, das hat dann eine ganze Weile gedauert, bis ich dann erkannt wurde. Oder sagen wir mal, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe gesagt, ich war das. Das war schon schwer auszuhalten, weil ich dann sehr bombardiert wurde. Heimlich und hintenrum und sowas alles. Aber das ist alles wieder vorbei. Aber man muss dann auch mit Geduld an diese ganze Sache rangehen. Und vor allen Dingen nicht Feindschaften aufbauen.
Frau Gottschalk, Sie sind auch im Arche Nora Verein und gehören zu den ersten Mitstreiterinnen von Arche Nora. Wie war das, wenn Sie sich so zurückerinnern, als Sie gemeinsam überlegt haben, wir wollen ein Wohnprojekt machen? Was war dann der nächste Schritt?
Ja, als ich dazu kam, war schon ein Grundstück vorhanden. Von daher war es für mich einfach. Und die Architektin war vorhanden und von daher ging das gleich los, als ich dazu kam. Jetzt, heute ist es, dass man sich bewerben muss, dass man erstmal guckt, welche Grundstücke gibt es, welche werden von der Agentur für Baugemeinschaften angeboten. Und dann geht es ins Bewerbungsverfahren oder man kann das über eine Baugenossenschaft erreichen. Also gibt es vielfältige Wege.
Das heißt, Sie bleiben jetzt auch weiter dran. Also die Wohnprojekte, die Sie jetzt haben von Arche Nora, sind nicht die einzigen geblieben, sondern Sie wollen weitere.
Also es ist so, dass immer viele Frauen über die Homepage bei uns sich melden und das gerne möchten. Wir sagen nicht, wir möchten weitere Wohnprojekte machen, sondern wenn Frauen sagen, begleitet ihr uns, dann machen wir das weiter. Wenn jetzt kein Bedarf mehr ist für Frauenwohnprojekte, gut, dann war es das gewesen.
Ist das mehr geworden jetzt in der letzten Zeit, was Frauen angeht?
Es ist eigentlich durchgängig, sodass wir immer eine Gruppe von 10, 20 Frauen haben, die dabei bleiben, auch über mehrere Jahre Vorbereitung und sagen, wir wollen das machen.
Jetzt haben wir schon von dem Bewerbungsverfahren gehört. Frau Hansen, Sie sind dann diejenige, die sich das Ganze anhört und anschaut. Also bei Ihnen gehen dann die Bewerbungen sozusagen ein. Wie läuft das genau? Also wonach schauen Sie dann, wenn sich so eine Gruppe vorstellt mit Ihrem Bauvorhaben?
Also zunächst muss man mal sagen, dass wir viel, viel mehr Nachfrage haben, als wir Grundstücke anbieten können als Stadt Hamburg. Und das heißt, wir sind gezwungen, Bewerbungsverfahren zu machen, damit wir den Interessenten auch gerecht werden und eine gerechte Auswahl treffen. Wir machen, Sie müssen sich das vorstellen wie beim normalen Bewerbungsgespräch. Wir haben Kriterien festgelegt, die sind grundstücksbezogen, worauf diese Gruppen sich dann bewerben können. Und nach diesen Kriterien beurteilen wir dann sozusagen das Bewerbungsverfahren. Da kommt dann meistens ein Großteil der Gruppe zu uns. Wir selber sind sozusagen die Auswahljury. Da sind dann Vertreter der Agentur für Baugemeinschaften dabei. Da ist jemand vom zuständigen Bezirksamt dabei und noch jemand vom Immobilienmanagement. So, und wir fragen dann, die Gruppe stellt sich dann vor, wie im Bewerbungsverfahren, warum sie meint, dass sie das Grundstück unbedingt kriegen müsste. Was den Zusammenhalt ausmacht, das ist ja ganz wichtig. Das Thema Baugemeinschaften sagt ja, es wollen Leute gemeinschaftlich zusammenwohnen, weil sie eine Idee haben, was sie miteinander verbindet.
Und jetzt war das eben wahrscheinlich die Frauen. Also die Frauen wollten zusammen was machen. Ja. Was gibt es denn für andere Ideen?
Es gibt Familien, die gegenseitig sich bei der Kinderbetreuung unterstützen wollen. Es gibt diese klassischen generationsübergreifenden Projekte, wo man sich ideal typischerweise vorstellt, dass die Älteren auf die Kinder aufpassen und die Jüngeren für die Älteren einkaufen gehen. Manche verbindet einfach nur, weil sie Arbeitskollegen sind, Freunde sind.
Muss das schon ein enger Zusammenhalt sein? Muss das deutlich werden bei der Bewerbung?
Ja, es muss schon deutlich werden, dass es sich um eine Gruppe handelt und nicht nur, dass sie nur an ein Grundstück kommen wollen. Das haben wir auch manchmal und das spüren wir aber sehr deutlich. Wenn manchmal Gruppen kommen und eigentlich keine richtige Gruppe dahinter steckt, das kriegt man in einem Bewerbungsverfahren schon raus.
Und wie ist dann der weitere Prozess? Also wenn Sie sich jetzt jemanden ausgeguckt haben, also eine Gruppe ausgeguckt haben, wie läuft das dann weiter?
Dann läuft das über das Immobilienmanagement, also die Finanzbehörde von Hamburg. Dort kriegt dann die Gruppe das Grundstück zunächst an Hand gegeben. Das heißt, sie hat dann ein Jahr eine Planungssicherheit. Und in diesem einen Jahr muss sich die Gruppe vervollständigen. Zum Bewerbungsverfahren sagen wir, 60-70% der Gruppe sollten da sein. In dem Jahr müssen die dann die Planung voranbringen bis zur Baugenehmigung. Und wenn die Gruppe so weit ist, also die suchen sich dann selber die Architektin oder den Architekten. Und wenn es wie im Fall Archinora ein genossenschaftliches Projekt ist, suchen sie sich auch einen Bauherrn, mit dem, also eine Genossenschaft, mit der sie bauen möchten. Und nach diesem einen Jahr wird das Grundstück gekauft und dann fängt in der Regel der Bau an. Das ist jetzt idealtypisch. Meistens dauert es ein bisschen länger als ein Jahr, aber das ist so das normale Prozedere. Und nach einem Jahr wird das Grundstück dann gekauft.
Stichwort Architektin. Da kommt jetzt Frau Huke Schubert mit ins Spiel sozusagen. Sie waren bei dem Archinora-Projekt auch mit dabei. Sie machen das schon sehr, sehr lange, sind eine sehr erfahrene Architektin, die diese Baugemeinschaften begleitet. Ich stelle mir das nicht immer einfach vor, wenn da so eine Gruppe ist, die vielleicht auch, wie wir das eben schon gehört haben, manchmal so ganz unterschiedliche Interessen auch hat oder unterschiedliche Dinge verwirklichen will. Sind Sie da besonders beansprucht als Architektin?
Also besonders beansprucht würde ich das nicht sagen. Es ist eine Herausforderung, die wir gerne annehmen. Ich habe angefangen 1989 mit einem Projekt Villa Magdalena, ein reines Frauenprojekt, allerdings so, sag ich mal, Hardcore-Frauen. Da habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt und hinterher habe ich gesagt, ich mache nie wieder was mit Baugemeinschaften. Und dann kam eine weitere Frauengruppe, die gesagt hat, wir sind ganz anders und machst du nicht und tust du nicht. Und das war eine lange Zeit lang, als es die Agentur noch nicht gab, haben wir selber vom Büro aus Grundstücke entwickelt und Archinora habe ich von Anfang an begleitet. Die sind irgendwann zu mir gekommen und haben gesagt, hast du Interesse? Und jetzt helfe ich denen auch immer, Bauherren zu finden und helfe ihnen auch mit Grundstücksbewerbungen. Also mittlerweile ist es ja so, bei den Grundstücksbewerbungen sind normalerweise Architekten schon dabei, weil es auch Entwürfe teilweise gemacht werden sollen. Also nochmal zurück zu den Schwierigkeiten. Es macht mehr Arbeit, das ist ganz klar. Es macht aber nicht nur bei uns mehr Arbeit, sondern auch bei den Genossenschaften. Nun muss ich dazu sagen, wir sind ein Büro, die schwerpunktmäßig für Baugemeinschaften arbeiten, die im genossenschaftlichen Wohnungsbau leben wollen. Das bedeutet, es gibt ja einen bestimmten Rahmen. Also das heißt, es gibt Förderrichtlinien, es gibt einen Kostenrahmen. Der muss ja eingehalten werden. Und wir haben inzwischen über die vielen Jahre, also wir haben, glaube ich, im Büro mittlerweile 20 Projekte realisiert, von Schulen, von Lesben, von gemischt untergleichen und haben auch einen Rahmen ausgearbeitet, in dem die Projekte genau wissen, wann sie beteiligt werden, wie sie beteiligt werden und wie der Prozess verläuft.
Und genau das wollen wir gleich nach den Nachrichten noch mal ein bisschen genauer uns anschauen, auch gerade was den genossenschaftlichen Teil angeht. Neue Perspektiven zum Zusammenleben, wie Hamburg alternative Wohnformen fördert. Das ist unser Thema heute in der Länderzeit. Und Sie können sich natürlich gerne melden unter der Nummer 00800 44 64 44 64. Die Länderzeit meldet sich heute aus Hamburg. Genauer gesagt sind wir im Nordwesten Hamburgs in einer Wohn- und Baugemeinschaft, das Arche Nora-Projekt. Wir haben das jetzt schon ein bisschen vorgestellt im ersten Teil unserer Sendung. Frauen haben das für Frauen ins Leben gerufen und uns würde interessieren, was Sie dazu meinen. Also welchen Eindruck Sie haben von diesem Projekt, überhaupt von dieser Region hier, wo es ja mehrere Wohnprojekte gibt. Wenn Sie sich also melden wollen bei uns, sehr, sehr gerne. Vielleicht haben Sie auch selber mal Lust, ein solches Gemeinschaftsprojekt auszuprobieren. Melden Sie sich gerne unter 00800 44 64 44 64 oder Sie schreiben uns eine Mail länderzeit@deutschlandfunk.de. Wir waren eben stehen geblieben bei dem Prozess. Also wie läuft das eigentlich, bevor man eine Gruppe ist, beziehungsweise wenn man eine Gruppe ist, wie geht es dann weiter? Die Nachfrage ist ja sehr groß, haben wir eben von Frau Hansen gehört, bei der Agentur. Frau Hucke-Schubert, wie begleiten Sie diese Gruppen? Also da scheint ja eine sehr, sehr gute Vorbereitung notwendig zu sein, damit man auch so ein Grundstück bekommt.
Ja, also ich wollte eigentlich ganz gerne gar nicht etwas dazu sagen, wie man ein Grundstück bekommt. Das hat Frau Hansen ja schon eindeutig gesagt. Für uns als Architekten und auch für die Gruppe ist es zurzeit sehr, sehr aufwendig, diese Bewerbungsverfahren durchzustehen, weil es ist sehr emotional und dann wird man einmal und zweimal und manchmal auch dreimal abgelehnt. Und da muss man so eine Gruppe wieder aufbauen, dass sie sich überhaupt noch mal wieder bewirbt. Das ist im Moment eine schwierige Situation der letzten 5 Jahre, kann man sagen. Aber zurzeit gestaltet sich das tatsächlich so, die neue Regierung hat jetzt beschlossen, dass 20% ja der Grundstücke an Baugemeinschaften gehen sollen. Und man merkt es auch, es gibt eine Menge Grundstücke, die jetzt in die Bewerbungslage gehen. Aber interessant finde ich nochmal zu gucken, wenn Architekten an so einen Planungsprozess rangehen, ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste, den so transparent wie möglich zu machen, einerseits. Und andererseits den Rahmen deutlich zu formulieren. Also man muss genau sagen, was ist möglich, wie groß darf die Wohnung sein, welche Ausstattung darf die Wohnung haben, was müssen wir bedenken in der Förderung. Und das stellen wir den Gruppen immer erstmal vor, sodass sie wissen, aha, das ist unser Rahmen, an dem wir uns beide orientieren müssen, die Gruppe als auch die Architekten.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Ideen kommen, also sagen wir mal, die Arche Nora-Frauen hätten gesagt, ach, der Garten, der ist hier so wunderbar, da könnten wir uns eigentlich so eine schöne Sauna reinsetzen. Was sagen Sie dann oder wie gehen Sie damit um?
Also wenn der B-Plan das zulässt, Nebengebäude, warum eigentlich nicht? Der Bauherr muss allerdings auch mitspielen und muss das auch finanzieren. Und ja, das sieht bei Genossenschaften unterschiedlich aus. In diesem Fall, wo wir hier gerade in den Garten gucken, war das nicht der Wunsch. Es war eher der Wunsch, ein größeres Häuschen zu haben, wo man Gartengeräte unterstellen kann, wo man auch Fahrräder unterstellen kann. Also die Bedürfnisse sind ja auch sehr unterschiedlich. Also was gerade bei Seniorenwohnungen das Wichtige ist, die ja selber in der Wohnung nur eine Dusche haben, das heißt sozusagen ebenerdig duschen können, aber eben keine Badewanne. Und viele Frauen mögen eben auch gerne mal ein Bad nehmen. Und dann versuchen wir eigentlich immer, die Genossenschaften zu überzeugen, dass man im Gemeinschaftsbereich doch eine Badewanne ermöglicht, die dann auch für alle Bewohner des Hauses genutzt werden.
Also dass es zumindest eine Badewanne im Haus gibt.
Genau. Ja, aber zum Planungsprozess vielleicht noch mal ganz kurz. Wir machen immer Workshops mit den Bewohnern, wo wir gemeinsam ihre Grundrisse diskutieren, wo sie gucken können, was sie Veränderungen sich wünschen und haben immer in Abständen von circa 4 Wochen ein Treffen, wo sie einbringen können, was sie für Wünsche haben und was für Veränderungen möglich sind. Und wir begleiten die Gruppe sehr intensiv. Ich habe im Büro selber eine Mitarbeiterin, die Sozialwirtin und Moderatorin ist, die von Anfang an diesen Prozess mit begleitet.
Jetzt wurden die Genossenschaften schon ein paar Mal angesprochen. Herr Fährmann, Sie kommen von einer Traditionsgenossenschaft hier in Hamburg. Ist das ein anstrengender Prozess für Sie, wenn Sie mit den Gruppen zusammenkommen und mit denen diskutieren?
Für uns ist es ein spannender Prozess, so würde ich das bezeichnen. Und ein Prozess, der sehr, sehr viel Spaß macht. Wir sind hier sehr dicht dran an dem Endverbraucher, an dem künftigen Mieter. Bei uns sind das ja keine Mieter, bei uns sind das ja Nutzer und Eigentümer. Das macht viel Spaß und kostet viele Abendtermine. Aber wir schaffen es auch, im Regelfall viele Wünsche der künftigen Nutzer zu realisieren.
Jetzt haben wir aber anfangs gehört von den Arche Noah-Frauen, dass da doch durchaus sehr, sehr unterschiedliche Meinungen immer sind oder sein können. So stelle ich mir dann auch so eine Sitzung mit Ihnen vor, dass es da viele, viele Meinungen gibt und Sie müssen die alle unter einen Hut packen.
Frau Hucke-Schubert hat es letztendlich eben schon angedeutet. Es ist ein Diskussionsprozess, der moderiert werden muss. Das machen wir im Regelfall gemeinsam. Wir sind häufig dabei. Und für mich macht es mal viel Spaß zu sehen, was die Gruppen für eine enorme Kreativität haben, wie viele tolle Ideen da auf den Tisch kommen. Und letztendlich muss man dann Prioritäten setzen und dann schauen, was man sofort umsetzt, was vielleicht nochmal zurückgestellt wird. Aber ein Prozess, der eigentlich immer zu einem guten Ergebnis führt.
Jetzt kann ich mir vorstellen, Genossenschaftswohnungen sind ja per se immer sehr gefragt. Das heißt nicht, dass es sehr, sehr viele immer auch gibt in Großstädten. Also man ist da in der Regel immer auf langen Wartelisten. Ist das ähnlich, was die Baugemeinschaften angeht? Also haben Sie da auch so eine Warteliste?
Für uns ist die Wohnungsnachfrage sehr unterschiedlich. In Hamburg gibt es einfach Stadtteile, da ist die Nachfrage extrem hoch, aber das kann man nicht auf die gesamte Stadt beziehen. Es gibt auch Stadtteile, da ist die Nachfrage nicht so groß. Und ähnlich ist es auch bei den Baugemeinschaften. Für uns als Genossenschaft ist es immer wichtig, dass diese Wohnungen auch für unsere Mitglieder zur Verfügung stehen. Wir investieren hier Eigenkapital der Genossenschaft und dann muss natürlich eine Wohnung auch für jedermann verfügbar sein. Das heißt, wenn sich Leute bei uns melden, dann verweisen wir die weiter an die Gruppe und die können sich da ganz normal bewerben. Weil wir haben 3 Projekte in unserer Genossenschaft, die sind alle sehr attraktiv. Da gibt es nach meinem Kenntnisstand überall Wartelisten.
Ist es eigentlich so, dass alle Genossenschaften hier in Hamburg sich an diesen Baugemeinschaften beteiligen, also an der Förderung, oder sind das doch eher weniger?
Ich würde mal sagen, dass dieses Thema Baugemeinschaften auch an die Genossenschaften besondere Herausforderungen stellt. Das ist für uns auch mit viel Arbeit, mit vielen Abendterminen, Wochenendterminen verbunden. Das passt natürlich nicht bei jeder Genossenschaft. Bei uns war das so, dass wir vor ungefähr 10 Jahren, wir sind ja eine sehr traditionsreiche Genossenschaft, uns ein bisschen modernisieren und öffnen wollten und das auch gemacht haben für viele neue Projekte. Und da passte das wunderbar hinein. Alle machen das natürlich nicht. Ich sage mal, es sind 5 bis 10 Genossenschaften, die es machen. Und wir sind dabei. Und es macht uns macht's viel Spaß.
Jetzt haben wir eine ganze Menge über den Prozess gehört. Also wie eine Baugemeinschaft Unterstützung bekommt von Architektinnen, von der Genossenschaft. Jetzt wollen wir aber einfach noch mal gucken, wie andere Projekte hier in der Straße sind. Und da hat sich Dörte Hinrichs gestern Nachmittag umgehört.
Wir sind hier direkt gegenüber von Arche Nora in einem anderen Wohnprojekt. Wohnen im Park nennt sich das. Eine Mischung aus genossenschaftlichem Wohnen und Eigentum. Und ich bin direkt hier in der Gemeinschaftswohnung, auch ebenerdig. Und um mich herum sind einige Kinder, Erwachsene, die hier ja schon ein bisschen rumgetobt haben, mit Luftballon spielen und schon ganz aufgeregt sind. Und ich frage jetzt einfach mal hier in der Runde, es sind nämlich einige Kinder da, die eigentlich nicht nur hier in diesem Haus wohnen. Wer bist du denn?
Ich bin Lien Helbig. Ich habe meinen Bruder Lionel mitgebracht.
Wie gefällt euch das hier?
Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Hier sind viele Kinder. Man findet hier sehr viele Freunde und eigentlich läuft alles super.
Hier bei mir an der Seite ist auch Geske. Geske, wohnst du auch hier?
Nein, ich wohne in einem anderen Wohnprojekt, auch gegenüber, aber auf der gleichen Straßenseite.
Und du hast auch Kontakt zu den anderen hier Bewohnern? Deine Oma wohnt im anderen Wohnprojekt, Arche Nora?
Ja.
Und wie heißt das Wohnprojekt, in dem du lebst?
Tillsammans.
Ich habe mir sagen lassen, das sei schwedisch und heißt zusammen. Das heißt, das Zusammengehörigkeitsgefühl wird hier schon versucht zu leben. Und langsam hat sich dieser Gemeinschaftsraum auch gefüllt. Ein recht großer Gemeinschaftsraum mit einer gemütlichen Sofaecke, mit einer komplett eingerichteten Küche. Vorhin ging eine junge Frau zur Waschküche. Die ist hier also auch direkt dran.
Und
die hieß Katrin. Aha, okay. Die Katrin ist aber schon gegangen. Aber dafür sind einige andere Bewohner hier.
Ja, ich bin Manon Beireis und wohne hier auch seit 5 Jahren und bin 41 Jahre alt.
Frau Beireis, wie ist die Idee entstanden, in einem Wohnprojekt wie diesem zu leben?
Wir sind da mehr zufällig reingerutscht. Meine Schwägerin hat mal gesagt, die wollten sich hier was angucken. Und da sind wir dann mit und sind kurz vor Baubeginn in dieses Wohnprojekt mit reingerutscht und sind sehr glücklich, dass wir hier drin sind.
Was ist das, was Sie hier glücklich macht?
dass man sich kennt, dass es kein anonymes Wohnen ist, Gemeinschaft, dass hier groß geschrieben wird. Das ist quasi wie auf dem Dorf, man kennt jeden und das finden wir schön.
Eine, die auch in diesem Projekt wohnt, ist...
Ja, also ich bin Bianca Agelopoulos und ich wohne hier auch seit Anfang an, seit 5 Jahren. Und ich wohne hier mit meiner Tochter. Ich wohne im Genossenschaftsteil. Und ich bin hier damals auch über eine Freundin hergekommen. Also mein Mensch, als Alleinerziehende, das wäre doch auch nochmal eine ganz andere Variante, dass man mehr so ein gemeinsames Wohnen hat, dass es mehr Nachbarschaftlichkeit gibt, dass jeder mal auf das Kind aufpasst oder miterzieht.
Was schätzen Sie hier? Sie haben gesagt, das Familienleben schätzen Sie. Es gibt hier ja auch gegenüber das Wohnprojekt Arche Nora. Da sind ausschließlich ältere Damen. Haben Sie auch mit denen Kontakt oder sind die Familien mehr unter sich?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das ist hier ganz individuell. Es gibt so ein Netzwerk von Beziehungen, das geht über die Häuser hinweg. Das sind so viele verschiedene Aspekte von Beziehungen, die hier entstehen in einer ganz, ganz kurzen Zeit. Das ist, glaube ich, auch so das Ungewöhnliche an dieser ganzen Straße, dass die ja alle wirklich per Block einziehen, sich per Haus kennen und dann sozusagen die Beziehung über das nächste Haus sich so integriert. Und dann gibt es ja diese übergreifenden Sachen, die es hier gibt, so Straßenfeste oder jetzt bei uns gruppenintern, dass wir sozusagen Herbstfest haben oder Gartentage haben, weil wir den Garten hier selber bestellen. Oder zum Beispiel eben dadurch, dass es ja wirklich auch sehr ungewöhnlich für Hamburg, innenstadtnah Hamburg ist, dass hier so viele Kinder in der Straße wohnen und ein anderes Wohnprojekt vielleicht gerade ein Feuer macht und Stockbrot brät und dann hat man plötzlich Kinder von den anderen Häusern, die dann auch Stockbrot backen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Ich glaube, das hat man noch nicht mal auf dem Land. Das ist, glaube ich, so eine ganz moderne, neue Wohnform, die hier entstanden ist oder noch im Entstehen ist.
Haben Sie sich denn gefunden, auch als Gruppe, dass man sich vorher kannte, dass Sie sich ausgesucht haben?
So halb. Also es gab so einen Grundstock und dann sind immer welche abgesprungen und haben sich wieder neue beworben. Wir sind ja auch relativ spät reingekommen und da mussten uns ja auch vorstellen und wurden dann von den anderen für gut befunden. Wobei hat sich vorher mal zwar eine lange Zeit immer getroffen, aber es sind ja nur stundenweise, da kann man ja einen nicht wirklich kennen. Denn entweder es passt oder es passt nicht. Und natürlich hat man auch Leute dabei, wo man denkt, naja gut, auf die könnte ich auch verzichten, aber wo hat man das nicht?
Gehe ich mal weiter in die Runde. Jannik Helbig ist ja auch am Tisch, war auch Vater von Kindern, die hier rumtoben. Wie lebt es sich für Sie hier in der Straße?
Das Angenehme in diesem Wohnprojekt bzw. an der Straße an sich ist einfach für uns das Gefühl zu wissen, dass man mitten in der Stadt lebt und die Kinder rauslassen kann, ohne großartig auf gefährliche Verkehrssituationen zu achten. Und man weiß, die Kinder sind da, die können hausübergreifend spielen auf anderen Grundstücken und es ist halt selten der Fall, dass man sich irgendwie Sorgen machen muss um die Kinder.
Jetzt wird es hier ein bisschen laut, die Kinder toben herum, aber hier ist es auch ganz gemütlich. Viele trinken hier den warmen Tee. Es ist noch eine junge Frau zu uns gekommen. Wer sind Sie?
Ich bin Friederike Essler.
Wie haben Sie die Planungsphase erlebt? Wie haben Sie sich gefunden als Gruppe?
Also wir sind von Anfang an dabei gewesen. Wir haben 2 Kinder und waren auf der Suche nach einer größeren Wohnung und haben tatsächlich diese langen 4 Jahre der Planung durchgehalten, bis es dann endlich zum Einzug kam.
Entzweien sich da auch wieder Gruppen?
Es entzweien sich sicherlich Gruppen. Es gab ja auch Diskussionen, wer wo leben kann, sei Streitereien über welches Stockwerk. Also klar, jeder möchte dann ja auch seine optimale Wohnung haben. Ja, da gab es ein Kommen und Gehen.
Können Sie sich vorstellen, hier alt zu werden?
Da wir eine 4-Zimmer-Wohnung haben und unsere Kinder schon relativ groß sind, habe ich tatsächlich mit dem Gedanken schon mal befasst. Und ich denke, die Gesellschaft, die wir hier haben, die würde ich schon sehr gerne weiter nutzen. Ich glaube aber, dass ich eine große Wohnung so gar nicht finanzieren könnte zu zweit. Also vom Herzen her ja, finanziell wahrscheinlich leider eher nein.
Voller Leben hier das Wohnprojekt oder die Wohnprojekte hier im Hamburger Nordosten. Und bei den Kleinen ist selbst, das fand ich besonders spannend, das Wort Wohnprojekt schon ein geläufiger Begriff. Nun aber nochmal zurück zu der Dame, die wir zum Schluss gehört haben. Die sagte ja,
dass sie gerne hier weiter wohnen würde, fühlt sich hier sehr zu Hause. Aber das Problem ist, dass sie in einer Wohnung ist, die sie sich eigentlich nicht mehr leisten kann, wenn die Kinder weg sind. Was macht man in einer solchen Situation? Ich frage jetzt mal in der Runde, weil ich jetzt gar nicht weiß, wer da der richtige Ansprechpartner ist.
Da sind wir auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner. Wir haben 2.500 Wohnungen, dann finden wir eine andere Wohnung. Und außerdem sind wir ja genau in dem Projekt, haben wir ja die Chance, dass wir ein generationsübergreifendes Wohnprojekt haben mit verschiedenen Wohnungsgrößen. Wir haben dort 2 Zimmer, 3 Zimmer, 4 Zimmer. Das heißt, sie kann ja auch irgendwann innerhalb des Hauses umziehen. Und irgendwann zieht sie auf die andere Straßenseite zur Arche Nora ins altengerechte Wohnen. Geht alles.
Und da ist dann auch was frei. Also ich meine, das ist ja immer der Punkt, denke ich mal. Ne? Also dass ja nicht unbedingt jemand gleich wieder auszieht.
Wer seine Wünsche rechtzeitig anmeldet, wird auch was finden. Das ist ja auch das Motto einer Genossenschaft, von der Wiege bis zur Bahre. Wir sind immer für unsere Mitglieder da.
In dieser Woche wurde vom Statistikamt Nord veröffentlicht, dass jeder dritte Hamburger allein lebt, also eben nicht in einer Gemeinschaft. Gleichzeitig ist ja der Wohnungsnotstand hier wie in anderen Großstädten sehr, sehr groß. Und der Gentrifizierungsprozess schreitet voran, also bezahlbarer Wohnraum wird immer knapper in der Stadt. Deshalb jetzt meine Frage an die Stadtsoziologin Professor Ingrid Breckner. Meinen Sie, dass eine Baugemeinschaft oder überhaupt Baugemeinschaften, ist das der richtige Weg, wenn es doch so viele Single-Haushalte gibt?
Ich denke, Baugemeinschaften bieten gerade Single-Haushalten die Möglichkeit, individuell zu sein und Gemeinschaft zu leben. Arche Nora ist das beste Beispiel. Das sind einzelne Frauen, die einst als Single-Haushalt gelten statistisch, aber in einer Gemeinschaft leben. Und das ist die Chance. Ich glaube, deswegen ist die Nachfrage auch so hoch. Und ich würde mich freuen, wenn irgendwann nicht nur 20% der städtischen Grundstücke, sondern deutlich mehr noch an diese Haushalte gehen würden und eben eine Ermunterung zur Gründung von Baugemeinschaften stattfinden würde. Weil sie auch einen ganz wesentlichen sozialen Anteil an städtischen Leben, in dem quartierlichen Leben leisten, den einfach Einzelpersonenhaushalte meistens, wenn sie individuell in einer 40 oder 50 Quadratmeter Wohnung oder auch in einem Loft wohnen, nicht tun, weil sie eben sehr viel zurückgezogener leben. Das hat man in der Hafen City gemerkt, wo eben seit beschlossen wurde, da auch Baugemeinschaften zuzulassen, dass dort eben sie die wesentlichen Träger der Gemeinschaftsaktivitäten sind. Sie sind die Kommunikationsorganisatoren in der Genossenschaft Bergedorf-Bille. Steht eine Wohnung zur Verfügung, wo man sich treffen kann und sich austauschen kann. Es gibt 5 Internetplattformen. Und da sieht man, dass das eben ein sehr wichtiger Beitrag auch für das quartierliche Zusammenleben ist.
Das heißt, die tun richtig was fürs Quartier.
Ja, Baugemeinschaften gelten sozusagen als die Aktivposten und werden mittlerweile auch als solche anerkannt. Insofern hat sich auch das genossenschaftliche Spektrum geöffnet für Baugemeinschaften. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Weil Genossenschaften ja auch vor dem Problem stehen, haben wir nur vereinzelte Haushalte als Mitglied oder haben wir Gruppen, die sozusagen als Einzelhaushalte auch zusammenspielen. Und wenn Wohnungen in der Größe so gemischt werden, wie eben gerade gehört, dann bieten sie eben eine optimale Möglichkeit auch für die Dynamik des Lebens im Generationenprozess, eben auch für Wechsel und Veränderungen, ohne dass man gleich seine Freunde und seine vertraute Umgebung verlieren muss.
Das heißt, man müsste jetzt einfach appellieren an die Singles, sie sollen sich zusammentun und eine Baugemeinschaft gründen. Aber so viele Grundstücke gibt es ja gar nicht, haben wir eben von Frau Hansen gehört.
Deswegen sage ich, es muss mehr Grundstücke geben und vielleicht auch im privaten Sektor ein Interesse an Baugemeinschaften und an günstigeren vielleicht Subventionierungsmaßnahmen, wo man sagt, lieber baue ich für eine Baugemeinschaft. Es gibt ja auch Baugemeinschaften, die nicht unbedingt sehr arm sind. Und man könnte ja als privater Investor auch sagen, ich unterstütze Baugemeinschaften, weil da auch schon eine Gruppe entsteht und was anders ist, als wenn man eben ein Haus hinstellt, wo eben 50 Singles drin wohnen.
Das heißt, zum Beispiel finanzielle Anreize, wäre das auch eine Überlegung? Also ich weiß zum Beispiel, in Köln wird im Moment überlegt, ob man nicht den sozialen Wohnungsbau in Stadtteilen, die sehr reich sind, insofern fördert, dass man halt dem Bauherrn eine Prämie gibt, damit er entsprechend baut in diesen Regionen. Ist das sinnvoll?
Ja, das Wer findet statt? In Hamburg findet das statt, in Schleswig-Holstein findet das statt, weil es sehr schwierig ist, private Investoren im sozialen Wohnungsbau zu motivieren, weil sie immer Angst haben, dass durch den sozialen Wohnungsbau arme Schlucker in ihre Häuser kommen, die ihnen nachher nur Probleme machen. Man weiß aber inzwischen, dass in Hamburg bei den geltenden Fördermöglichkeiten im ersten und zweiten Förderweg im sozialen Wohnungsbau bis zu 50% der Stadtbevölkerung berechtigt wäre, eine Sozialwohnung zu beziehen. Das heißt also, es ist überhaupt nicht die Befürchtung, dass man sozusagen nur arme Leute bekommt. Die Frage ist dann natürlich wieder, wie passiert die Belegung? Und auch da sind Baugemeinschaften eigentlich vorbildlich. Ich kenne einige Baugemeinschaften, wo eben nicht nur reichere Leute drin wohnen, sondern eben auch Sozialhilfeempfänger mit integriert werden, weil man sich aus dem Studium kennt, weil man befreundet ist und wo eben Integration von unterschiedlichen Einkommensniveaus von alleine stattfindet auf freiwilliger Basis. Die verordnete Mischung funktioniert in der Regel nicht. Und von daher denke ich, ist das eine große Chance, über Baugemeinschaften freiwillige Mischungskonstellationen dann eben auch zu unterstützen.
Aber es muss schon immer eine Baugemeinschaft sein, weil man könnte sich ja rein theoretisch vorstellen, es gibt dann ein städtisches Wohnungsprojekt oder von einer Genossenschaft, was jetzt schon genutzt wird, also was nicht erst gebaut werden muss, sondern das Haus ist da und was sozusagen dann so umfunktioniert wird als Lebensgemeinschaft. Gibt es das auch?
Baugemeinschaften im Bestand sind auch einige vorhanden. Wir haben ja hier das berühmte Beispiel der Hafenstraßenbaugemeinschaft, wo 20 Jahre lang gekämpft worden ist, um dann das zu realisieren, was zu Anfang von der Patriotischen Gesellschaft vorgeschlagen war, nämlich ein genossenschaftliches Wohnprojekt mit Muskelhypothek und Selbsthilfe. Und die leben halt auf ihre Weise dort. Und ich denke, eine Stadt hat inzwischen kapiert, dass es eben auch für junge Leute, die ein bisschen anders sind als der normale Wohnungsbezieher, auch einen Platz geben muss, wo sie sein können. Es gibt auch Nachfolgerprojekte von diesem Klientel, die dann halt eben anders aufgestellt sind als die Archenora-Frauen. Aber Diversität gehört zur Stadt. Und ich denke, eine Stadt ohne Diversität wäre zum Scheitern verurteilt. Also von daher, glaube ich, muss man da auch gucken, dass man ein möglichst breites Spektrum an Baugemeinschaften dann auch unterstützt. Und wir haben deswegen auch in der Jury zum Baugemeinschaftspreis, den es erstmals in Hamburg gab, vor 2 Jahren, 2011 eben 11 Projekte prämiert mit unterschiedlichen Niveaus, um zu zeigen, wie breit das Spektrum des Engagements eigentlich ist.
Frau Hansen von der Agentur für Baugemeinschaften hier in Hamburg. Sind Sie jetzt eine gefragte Frau eigentlich? Reisen Sie permanent durch die Gegend? Weil Hamburg ist ja die einzige Stadt mit einer solchen Agentur.
Also ich könnte ständig durch die Gegend reisen, aber dann schaffe ich ja meine Arbeit hier in Hamburg nicht. Wir haben ja gehört, dass wir sozusagen Grundstücksnotstand haben. Das nenne ich jetzt das mal ein bisschen übertrieben. Wir haben viel mehr Nachfrage als Grundstücke und deshalb können wir nicht durch die Lande tingeln. Also was wir in Hamburg eben als Besonderheit haben, ist, dass wir eine eigene Förderung haben für Baugemeinschaften. Frau Breckner hat es ja eben gesagt, es gibt den sogenannten ersten und zweiten Förderweg. Für die genossenschaftlichen Baugemeinschaftsprojekte haben wir eine eigene Förderung, die diese Mischung zulässt mit den verschiedenen Einkommen. Wir haben 3 Einkommensgrenzen. Das ermöglicht es eben, dass wir wirklich Leute mit ganz wenig Geld und Leute mit ein bisschen mehr Geld in ein Projekt bringen können. Das ist auch unser Problem, das wir haben. Also die richtig Leute mit viel Geld können wir halt schlecht versorgen. Die gehen dann eher ins Eigentum. Die Projekte haben wir ja hier gesehen. Momentan sind wir aber in Hamburg so aufgestellt, dass wir genossenschaftliche Projekte vorwiegend unterstützen wollen, weil wir gerade für Menschen, die am Wohnungsmarkt alleine nicht so gut klarkommen, Grundstücke zur Verfügung stellen wollen. Und wir haben natürlich eine große Konkurrenzsituation in Hamburg, das muss man auch wissen. Also die 20%, die wir für Baugemeinschaften zur Verfügung stellen, geht dann anderen Investoren verloren. Und wir müssen als Stadt dann immer so ein gewisses Gleichgewicht schaffen, dass wir sowohl die ganz normalen Investoren, die Traditionsgenossenschaften und eben die Baugemeinschaften versorgen und das städtische Wohnungsunternehmen Saga GWG, die eben auch viele Sozialwohnungen bauen. Das ist immer so der Spagat, in dem wir uns bewegen.
Trotzdem noch die Frage, inwiefern ist Interesse da? Vor allem bei den anderen großen Städten, ich sage jetzt mal Berlin, Köln, München, aber auch andere Regionen. Weil so eine Agentur, ich sag mal so als Ansprechpartner und als Begleiter ist ja doch dann eher was Neues.
Ja, also die anderen Städte haben nicht so ein geregeltes Verfahren, wie wir eben als Agentur sind eben eine städtische Ansprechgruppe und das haben die anderen Städte alle nicht und keine andere Stadt hat dieses eigene Förderprogramm. In Süddeutschland, Tübingen, Freiburg, das sind ja so Hochburgen von Baugemeinschaften, da sind das dann eher Eigentumsprojekte, aber diese genossenschaftlichen Projekte, die gibt es dann halt vorwiegend in Hamburg. Berlin holt gerade gut auf. Berlin hat kein eigenes Förderprogramm, hat aber, glaube ich, mehr Grundstücke als wir in Hamburg. Und da wird eigentlich viel aufgeholt im Moment. Und Köln zieht ja auch im Moment nach. Da gibt es jetzt auch einige städtische Flächen, die für Baugemeinschaften zur Verfügung gestellt werden sollen. Dresden macht inzwischen ganz viel. Also ich glaube, wir werden bald überholt. Aber diese Förderung, das wird halt immer nachgefragt. Und diese Agentur Stuttgart richtet gerade sowas oder hat gerade eingerichtet eine Art Agentur. Die nennen das dann anders, aber einige Städte ziehen da durchaus nach inzwischen.
Neue Formen des Zusammenlebens, das ist unser Thema heute hier in der Länderzeit. Und gleich nach den 11 Uhr Nachrichten werden wir hier weiter diskutieren und natürlich auch Ihre Stimmen hören.
Deutschlandfunk, Länderzeit.
Neue Perspektiven fürs Zusammenleben, wie Hamburg alternative Wohnformen fördert. Das ist unser Thema heute Vormittag und damit herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Diskussion über Baugemeinschaften und Stadtentwicklungskonzepte hier in Hamburg, aber auch in anderen Großstädten in Deutschland. Und dazu begrüßt Sie Bettina Köster am Mikrofon. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, wir haben jetzt schon eine Menge geredet über die Stadtentwicklung, Frau Breckner, dass es einfach auch sinnvoll ist, diese Baugemeinschaften zu haben. Wir haben gehört, dass es nicht so sehr viele Flächen gibt, also dass es auch eine große Rangelei gibt um die Grundstücke. Wie könnte man das denn friedlich gestalten, sage ich jetzt mal, dass man auf der einen Seite fördert, aber auf der anderen Seite es kein Geschacher gibt?
Ich denke, alle Großstädte, in denen Arbeitsgelegenheiten vorhanden sind, wo auch viele Menschen zuziehen, haben im Moment angesichts der Klimadiskussion das Problem zu fragen, wie können wir sozusagen mit den Flächen, die uns zur Verfügung stehen, Menschen unterbringen, sodass auch ein Polizeimensch und auch eine Krankenschwester in der Stadt noch wohnen kann, die wir ja alle brauchen. Und das heißt eben Verdichtung. Hamburg hat in dem Zusammenhang einige Bezirke untersuchen ihre Stadtteile eben auf Baulücken und versuchen in den Baulücken zu bauen. Es gibt eben wenig freie große Grundstücke, die sind umkämpft. Wenn sie vorhanden sind, wenn eine Baugemeinschaft ein solches Grundstück bekommt, dann müssen sie eben mit einer hohen Dichte auch zurechtkommen. Und da kommt wieder sozusagen der große Vorteil der Baugemeinschaft zum Zuge, dass sie im Prozess der Entstehung des Baugemeinschaftsprojektes auch verstehen, was für einen stadtpolitischen Sinn die Dichte macht und sie dadurch einfach besser aushalten, wie jemand, der eben immer nur das Einfamilienhaus als Perspektive im Kopf hatte und eben sich gar nicht vorstellen kann, im Geschosswohnungsbau zu wohnen. Man genießt dadurch natürlich auch die Vorteile der Stadt. Man hat ein Schwimmbad, man hat eine U-Bahn, man hat Theater und Kultur. Aber das erfordert eben auch, mit dieser Dichte zurechtzukommen, weil eben die Flächen eben in den Städten begrenzt sind.
Herr Fährmann, Sie haben ja nicht nur Baugemeinschaften, sondern Sie haben ja auch die ganz normalen Genossenschaftsmitglieder. Wie können die denn so miteinander, wenn wir jetzt über Dichte reden und wenn es enger wird?
Sie meinen, wie die Baugemeinschaften und normale Mitglieder miteinander können? Baugemeinschaften sind ja bei uns im Regelfall isolierte Projekte. Also direkt miteinander zu tun haben die nichts. Ich hatte vorhin schon gesagt, uns ist es wichtig, dass die Baugemeinschaftsprojekte offen sind für jedermann, offen sind für unsere Mitglieder. Wir versuchen, die auch von Anfang an in den Planungsprozess mit reinzunehmen und den für jedermann innerhalb unserer Genossenschaft zu öffnen.
Das heißt, kommt es dann nicht auch manchmal vielleicht zu ja, so ein bisschen Neid, so die haben da jetzt eine Baugemeinschaft, wir können das aber nicht unbedingt oder wir brauchen da irgendwie sehr, sehr viele Ressourcen dafür?
Erstmal steht jedermann offen, sich an einer Baugemeinschaft zu beteiligen. Das haben auch Mitglieder aus unserer Genossenschaft in der Vergangenheit schon getan, auch in dieser Gruppe Archenora. Aber man muss natürlich auch wissen, wir haben es vorhin gehört, so ein Planungsprozess dauert schnell 3-4 Jahre. Das will nicht jeder. Im Regelfall möchte man schnell eine Wohnung haben und bei einer Baugemeinschaft geht das eben nicht schnell. Wir haben lange Planungsprozesse, lange Bauprozesse. Also wer da mitmacht, muss ein bisschen Geduld und Ausdauervermögen auch mitbringen.
Frau Professor Hucke-Schubert, Sie betreuen ja als Architektin eben diese Baugemeinschaften. Wir haben gehört, es wird dichter. Ist das dann auch ein Problem, sage ich jetzt mal, des zwischenmenschlichen Miteinanders, was Sie da beobachten können?
Also wir haben ein Beispiel, wo wir darauf zurückgucken können. Und zwar, das hat 1992 angefangen, ein Planungsprozess von 7 Jahren. Dort sind 9 Gruppen, haben dort geplant mit 7 Investoren. Insgesamt 110 Wohneinheiten Und fast alle, die dort eingezogen sind, waren tatsächlich über diesen langen Planungszeitraum dabei. Die Genossenschaft Altona Spau und Baufallen hat da das erste Mal ihre Mitglieder in den Planungsprozess integriert. Und ich finde, an der Stelle muss man mal sagen, sind die Baugemeinschaften ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auch traditionelle Genossenschaften überlegen, mal mit ihren eigenen Mitgliedern anders umzugehen und die auch zu integrieren in diese Planungsprozesse. Aber was die Dichte angeht, vertrete ich die Auffassung, dieses Projekt, was wir dort realisiert haben, hat eine Dichte von über 2,0.
Was heißt das?
Das heißt, die Häuser sind sehr hoch und es gibt einen sehr engen Innenhof. Und das heißt, man muss sehr genau gucken, ob die Wohnungen einigermaßen überhaupt noch belichtet werden. Und wie geht man mit den engen Freiräumen um? Und wo halten sich die Kinder auf und wo stören sie? Und durch diesen langen Planungsprozess gibt es auch Integration über die Gruppen, was wir hier auch schon gehört haben, so intensiv, dass sie sich selber eine Hausordnung gemacht haben und gesagt haben, am Samstag oder Sonntag wollen die Eltern ausschlafen und dann müssen die Kinder an bestimmten Stellen spielen. Und die Leute melden sich nicht mehr bei der Genossenschaft, wenn sie ein Problem mit dem Nachbarn haben, sondern gehen selber runter, klingeln und sagen, hör mal zu, machst du mal deine Musik ein bisschen leiser. Und das Tolle daran ist, dass sie akzeptiert haben, dass es diese Dichte gibt, weil sie wollten alle dorthin. Also es gibt ja auch einen wahnsinnigen Druck und es wird in der Neuen Mitte Altona ein Projekt, was jetzt gerade am Start ist, wo auch viele Baugemeinschaften integriert werden, wo auch eine extrem hohe Dichte sein wird, wird es wichtig sein, dass man im Planungsprozess im Grunde mit denen auch gemeinsam erfährt und erarbeitet, was es eigentlich bedeutet, in so einer Dichte zu leben, die aber notwendig ist. Also da kann ich Frau Breckner nur unterstützen. Und die Menschen wollen, also gerade die Baugemeinschaften, die wollen in der Stadt leben und die wollen nicht aufs Land.
Herr Fährmann, Sie wollten noch direkt dazu was sagen?
Ja, ich würde da gerne noch mal ergänzen. Baugemeinschaften und Baugenossenschaften passen auch deshalb so gut zusammen, weil das für uns mittlerweile selbstverständlich geworden ist, dass wir in jedem Bauvorhaben, in jeder Modernisierung, in jedem Neubau unsere Mitglieder beteiligen. In unterschiedlicher Intensität, aber in einem Modernisierungsprojekt, das würden wir niemals durchsetzen, ohne nicht mit unseren Mitgliedern darüber zu sprechen. Und deshalb ist dieses Baugemeinschaftsthema für uns eigentlich schon fast Alltag geworden.
Unsere Hörerinnen und Hörer sind natürlich neugierig geworden und haben jede Menge Fragen, die Michael Röhl jetzt zusammenstellt.
Ja, Bettina Köster, und die meisten Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, die beziehen sich auf das Thema Geld interessanterweise. Und da steht unter anderem das Vorurteil im Vordergrund, und das haben Sie anscheinend auch noch nicht wirklich ausräumen können, dass diese Bauprojekte, diese Wohnprojekte tatsächlich nur interessant sind und machbar sind für Leute der Mittel- und Oberschicht, also für die, die es sich tatsächlich leisten können. Und da tauchen dann die einzelnen Fragen auf. Also wie viel Geld braucht man in solch einem Projekt, um dort einzusteigen, ob Bauprojekt, ob gemeinschaftliches Wohnprojekt? Wie sieht es bei einer Genossenschaft aus? Da gibt es ja nicht nur die Miete auf der einen Seite, sondern auf der anderen Seite auch die sogenannte Einlage, die man in diese Genossenschaft zahlt. Ist die eventuell so hoch, dass tatsächlich sich bestimmte soziale Schichten diese Einlage nicht leisten können? Sie haben davon gesprochen, der Bedarf ist riesengroß. Das wird ja sicherlich nicht nur für Hamburg gelten, sondern für viele, viele andere Städte. Und da natürlich die Frage, wie lassen sich die Genossenschaften auf diesen Trend ein? Wird man sich stärker darauf einlassen? Wird man vielleicht auch klassische Wohnformen, also 2-, 3-, 4-Zimmer Wohnungen vielleicht auch verändern, sodass mehr Hausgemeinschaften auch entstehen können, auch innerhalb des genossenschaftlichen Wohnens Platz finden? Oder müssen sich die Gruppen, die solch eine Idee haben, selber auf den Weg machen und eine Genossenschaft bilden? Ein Projekt aus Landau, da hat uns Michael Gut geschrieben, und er macht eine Erfahrung, dass zwar einerseits das Interesse wahnsinnig groß ist, viele, viele Interessenten, die kommen und sagen, das ist toll, was wir hier machen, so schreibt er, aber es bleiben am Ende zu wenig übrig, die tatsächlich mitmachen, vor allem jüngere Familien. Also auch das vielleicht eine Erfahrung in solch einem Prozess, in solch einem Bauprojekt, dass am Ende doch eher weniger übrig bleiben. Wir haben ja gehört, das ist ein Planungsprozess von 3 bis 4 Jahren. Zum Schluss noch die Frage, auch viele Hörerinnen und Hörer, die anrufen und sagen, ja, wir sitzen alleine zu Hause, wir finden die Idee klasse, aber wir fragen uns natürlich, wie finde ich eigentlich die Menschen, die Personen, die auch Interesse an solch einem Projekt haben? Also vielleicht kann man da auch mal aus den Erfahrungen in Hamburg schildern, wie sich Menschen auch zusammenfinden und sagen, aha, wir wollen gemeinsam tatsächlich solch ein Projekt starten.
Vielen Dank, Michael Röhl. Also ich denke mal, zuerst sollten wir auf jeden Fall das Geld ansprechen. Hier kam schon ein großes Veto. Fangen wir vielleicht an mit Ihnen, Herr Fährmann. Ist es immer ein Projekt für Reiche und Arme, da sagen Sie jetzt nein?
Natürlich sage ich nein an der Stelle, ist ganz klar. Gerade wir als Genossenschaft sind ja eher auf die Zielgruppe unteres und mittleres Einkommen aus. Ich kann jetzt noch mal am Projekt Arche Nora sagen. Dieses Bauprogramm hat 1,9 Millionen Euro gekostet. Davon waren ungefähr 400.000 Euro das Grundstück. Finanziert haben wir es mit Eigenmitteln der Genossenschaft, mit Darlehen der Stadt Hamburg und mit Zuschüssen der Stadt Hamburg. Und natürlich auch mit den Genossenschaftsanteilen, die die Bewohner hier gezahlt haben.
Wie hoch sind die dann?
Die Genossenschaftsanteile waren damals noch leicht erhöht. Inzwischen haben wir das reduziert, sodass die gleichen Geschäftsanteile zahlen wie jeder andere, die je nach Wohnungsgröße zwischen 3.000 und 4.000 Euro, manchmal 5.000 für die ganz großen Wohnungen variieren. Im Regelfall ist das aber für die Zielgruppe kein Problem.
Frau Hugge-Schubert, wie viel Geld braucht man, wenn man sowas machen möchte?
Also ich würde das gerne erst noch mal ergänzen, was Herr Fährmann gesagt hat. Also die Genossenschaftsanteile liegen zwischen 50, 60, 65 Euro bei den Genossenschaften. 60, kriege ich gerade gezeigt. Also ich weiß, dass die FluWorK 50 nimmt. Aber im Rahmen der Förderung ist es festgelegt, sozusagen, die müssen sich beteiligen an dem Anteil, weil sie ja auch eine besondere Förderung bekommen. Aber im Grunde, unser Hauptproblem ist eigentlich gar nicht, dass wir nicht die Menschen, die nicht so viel Geld haben, nicht beteiligen können. Dafür gibt es ja die spezielle Förderung. Wir haben im Moment das viel größere Problem, dass die Baukosten uns so davonlaufen. Und wir sehen müssen, dass wir überhaupt noch Genossenschaften finden, die bereit sind, zu den hohen Kosten den öffentlich geförderten Wohnungsbau zu realisieren. Und ich bin ganz glücklich darüber, dass es immer noch traditionellen Genossenschaften gibt, die sagen, wir beißen in den sauren Apfel und sind auch bereit, das zu zahlen, weil sie ja langfristig denken und sagen, irgendwann amortisiert sich das dann auch wieder. Und das Allerwichtigste ist, dass man niemand abschrecken soll. Also die Finanzierung ist normalerweise für Gruppen, die im genossenschaftlichen Wohnungsbau realisiert werden, gar kein Problem. Es gibt aber eine Gruppe, die es in Hamburg länger gegeben hat, und zwar junge Genossenschaften, die neu gegründet haben, die haben im Moment tatsächlich ein Problem. Die müssen 20-25% der Gesamtkosten als Eigengeld aufbringen, um das Projekt insgesamt zu finanzieren, und dürfen aber aufgrund der Förderung aber auch nur wieder so ein geringes Einkommen haben. Also da läuft die Schere auseinander und das können sie nicht finanzieren. Deshalb finden, ich sag mal, fast ausschließlich die Baugemeinschaften, die sich nicht selber in Eigentum finanzieren können, sondern in der Miete, bei traditionellen Genossenschaften statt. Das wird ein bisschen bedauert, weil Hamburg hat da eine etwas andere Tradition. Es gibt einige, auch wir haben Genossenschaften betreut, die sich selbst gegründet haben, die sogar mehrere Gruppen aufgenommen haben, und die funktionieren auch wunderbar, sind selbst organisiert, aber leider aus Kostengründen im Moment jedenfalls nicht die Projektform, die man realisieren kann aufgrund der veränderten Förderung.
Frau Buckley, Sie sind ja auch bei der Arche Nora im Wohnprojekt. Das heißt, Sie mussten dann schon aber auch erstmal ein paar tausend Euro locker machen. Also die mussten Sie schon auf dem Bankkonto haben, um in dieses Projekt einsteigen zu können.
Ja, das ist richtig. Aber ich hatte ein Haus in England verkauft, so hatte ich so ein bisschen Geld liegen, ne? Und sonst wäre das nicht möglich gewesen.
Wie ist das bei Ihnen beiden? Also haben Sie dafür gespart? Hatten Sie das sozusagen noch im Hinterrücken?
Ja, man wusste ja lange genug, dass man, die Planungsphase dauert ja sehr lange und die Gruppenfindungsphase. Und da hatte ich schon gedacht, ach, leg mal was zurück, und das klappte dann auch. In der Regel ist es bei Arche Nora so, dass die Frauen alle unter die Förderung fallen, weil, wie wir ja wissen, dass Frauen im Alter heute noch weniger Geld haben. Es kommt im Augenblick, wird es etwas anders, aber zurzeit ist das noch so. Vor allen Dingen, wenn sie ins Rentenalter kommen, dann sind die Renten, dann ist das Einkommen so, dass sie förderungswürdig sind.
Frau Kamm?
Ich war zurzeit, damals, als ich mich beworben habe, noch berufstätig, habe darauf hingespart, wusste, was auf mich zukommt. Und ich wusste auch, dass dieser Genossenschaftsanteil nicht irgendwo schmort, sondern dass er auch Zinsen bringt. Und ich wusste aber ganz genau, wenn ich nicht mehr arbeite, ist meine Rente entsprechend weniger. Dadurch konnte ich Förderung in Anspruch nehmen. Und für mich ist es langfristig gesehen, so bis ans Lebensende kann ich hier bleiben und werde ich hier wohnen können. Und ich weiß immer, welche Mietzahlung auf mich zukommt und wie die Förderung sich abbaut.
Hoffentlich haben wir jetzt die finanziellen Bedenken ausgeräumt. Frau Hansen meldet sich noch.
Ich würde da auch gerne noch einen Satz zu sagen. Also die Stadt Hamburg verkauft ja die Grundstücke für Baugemeinschaften nicht zum Höchstgebot, sondern zum sogenannten Verkehrswert. Das heißt, eine Baugemeinschaft, egal ob sie genossenschaftlich baut, das haben wir jetzt ja zu Genüge gehört, die genossenschaftlichen Modelle, da gibt es eben auch noch Unterschiede, aber das würde jetzt den Rahmen, glaube ich, sprengen. Aber insgesamt bauen Baugemeinschaften deutlich billiger, als wenn sie sich eine Wohnung suchen bei einem Bauträger, der ja immer noch seinen Bauträgergewinn draufschlägt. Und also wir sagen immer, 10-20% günstiger baut man in einer Baugemeinschaft, egal in welcher Eigentumsform das sein wird oder ist.
Jetzt würde ich gerne noch mal diesen Entwicklungsprozess der Gruppe einer Baugemeinschaft ansprechen, Frau Akelopoulos. Sie sind in einer der Baugemeinschaften hier in der Straße. Wie war der Prozess bei Ihnen? War das auch so ein Kommen und Gehen, wie wir das eben gehört haben von einem unserer Hörer, der sagte, ja, am Anfang haben viele Interesse und dann springen doch wieder viele ab?
Naja, das ging, glaube ich, seit über 4 Jahren, bevor überhaupt gebaut worden ist. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich glaube, teilweise hat sich das... Ich bin 4 Jahre vor Baubeginn dazugekommen und davor gab es auch noch mal ein paar Jahre, wo die Leute sich gefunden haben. Also natürlich springen da ganz, ganz viele ab, weil sich einfach die Lebensbedingungen verändern. Wenn man als junge Familie einzieht und 5 Jahre später ist das Kind ja schon fast aus dem Haus ungefähr. Oder eben, ja, also da passieren halt einfach ganz viele Sachen und Trennungen. Und das, man muss dann sehr, sehr langen Atem haben und häufig ziehen dann die ein, die relativ spät dazugekommen sind. Aber die anderen haben ja sozusagen sich schon als Gruppe gefunden. Das ist, raut dann ja auch immer in der Gruppe und dann müssen Sachen immer wieder und immer wieder und immer wieder besprochen werden. Es geht jetzt nicht so um die Architektur an sich, aber so um die Einstellung oder Erwartung an so ein Wohnprojekt.
Wir haben... Moment. Herr Fährmann?
Ja, genau, wenn ich da nochmal ergänzen darf. Ich denke, die Gruppen sind da sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Wir erleben eigentlich, dass es immer über die Jahre hinweg einen harten Kern gibt. Und dieser harte Kern, der bleibt auch dabei. Auch wenn das Projekt in der Vorplanung 4-5 Jahre dauert, die machen mit, die wollen das, die ziehen das durch. Vielleicht wird nochmal der Wohnungstyp innerhalb des Projektes geändert, weil sich die persönlichen Umstände ändern, aber die bleiben dabei. Und dann gibt es da drumherum in der Tat Leute, die kommen dazu und da gehen auch mal welche weg. Aber es gibt auch wirklich viele, die diesen langen Planungsprozess durchstehen. Und wir versuchen natürlich als Genossenschaft gemeinsam mit dem Architekten und auch den beteiligten Behörden das zu beschleunigen. Das ist immer unser Ziel.
Also ich muss auch ganz genau das bestätigen, was Herr Fährmann jetzt gesagt hat. Das kommt, glaube ich, sehr stark auf die Größe der Gruppen an. Also normalerweise sagen wir, wenn eine Gruppe mehr als 20 Wohneinheiten betrifft, dann wird es eher schwieriger. Eigentlich finde ich so Gruppengrößen von 20 Wohnungen eigentlich die perfekten, weil die sich untereinander besser verständigen können. Da kann man auch so einen Planungsprozess gemeinsam begleiten. Je größer die Gruppen sind, je schwieriger wird das natürlich im Austausch. Und also gerade was meine Archinora-Projekte angeht, kann ich das nicht bestätigen, weil gerade bei den Älteren verändert sich auch nicht so furchtbar viel. Das heißt, die sind schon lange darauf eingestellt und wir haben sowohl auf der Zeisewiese als auch unten am Hafen, als auch jetzt, wir haben inzwischen 3-4 Projekte für Archinora realisiert und ich kenne die Leute immer noch, wenn ich dahin komme, wieder. Also insofern verändert sich dort auf jeden Fall nicht so viel wie vielleicht bei den Familien mit Kindern.
Mhm. Frau Breckner, Sie haben sich auch direkt gemeldet.
Es wurde ja gefragt nach den Veränderungsmöglichkeiten für Wohnformen. Und ich glaube, Wohnen ist eigentlich, wenn man sich das historisch anguckt, eine relativ normale Sache, wo sich von den Grundvoraussetzungen nicht so viel geändert hat. Jeder Mensch braucht ein Dach über dem Kopf, braucht eine gewisse Sicherheit, braucht eine Planbarkeit, auch über längere Zeiträume hinweg. Was muss ich bezahlen, wenn ich weniger Rente habe und ähnliche Dinge. Die wichtig erscheint mir einfach, was der Kollege Fährmann ja auch schon gesagt hat, dass man je gemischter eine Baugemeinschaft ist, eben gucken muss, dass man unterschiedliche Wohnmöglichkeiten anbieten kann, nicht nur Einzimmerwohnungen in einem Haus, weil dann diese Flexibilität besteht, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, dass man dann innerhalb der eigenen, Kontextes dann auch nochmal umziehen kann. Es ist kein Modell, glaube ich, für irgendwelche extravaganten Wohnexperimente in Lofts oder solchen Dingen, weil es hier um staatliches Steuergeld geht, was in die Förderung reinfließt und wirklich um eine Behausung zu humanen Konditionen, die auch eben Gemeinschaftsbildung zulässt. Und ich kann nur sagen, man kann glücklich sein, wenn man dann eben so eine Gemeinschaftswohnung hat wie Arche Nora oder Bergedorf Bille in der Hafen City. Die Eigentümer haben sowas nicht und haben uns dann in Interviews immer gefragt, ja, und wo sollen wir unsere Eigentümerversammlung machen? Das ist eben der Nachteil, wenn man eben nur im privat finanzierten Wohnungsbau arbeitet und dann eben nur seine eigenen Quadratmeter bezahlt.
Das heißt, diejenigen, die es kaufen, könnten eigentlich eine Menge lernen von denjenigen, die sich so zusammentun über Baugemeinschaften. Trotzdem bleibt ja noch die Frage von Hörerinnen und Hörern, inwiefern man, wie man überhaupt eine solche Baugemeinschaft findet, Frau Agelopoulos. Wie war das bei Ihnen? Also,
da bin ich der falsche Ansprechpartner.
Da sind Sie der falsche. Dann
ganz häufig melden sich Einzelpersonen bei uns und fragen nach, wo sie denn sich anschließen können. Teilweise sagen wir den einzelnen Gruppen, teilweise verweisen wir sie auf die Agentur. Die Agentur sammelt auch ganz viele, auch Einzelne nicht mehr.
Nein, Frau Hansen. Aber angenommen, ich würde jetzt gerne eine Baugemeinschaft, also würde gerne dazu eintreten oder suche eine. Wie gehe ich vor?
Also Einzelinteressenten haben wir ganz zu Anfang gesammelt. Das würde uns komplett überfordern. Es gibt viel zu viele Einzelinteressenten. Wir haben eine Internetseite eingerichtet auf unserer Stadt-Homepage. Die heißt Zusammenbauen lohnt. Dort können sich Einzelinteressenten untereinander vernetzen und Kontakt aufnehmen. Die funktioniert aber nur halb gut, sage ich jetzt mal. Also am besten findet man Leute über Arbeit, über Freundeskreise. Und es gibt einmal im Jahr eine sogenannte Kontaktbörse, nenne ich es mal. Wir haben Baubetreuer in Hamburg, die Stadtbau Hamburg ist einer davon. Die machen alle 2 Jahre Wohnprojekte-Tage, über 2 Tage. Dort ist sozusagen Markt der Möglichkeiten. Dort stellen sich Projekte vor und da können dann Interessenten dazukommen und sich die Projekte, die meistens noch Mitglieder suchen, können sich an die wenden und vielleicht beitreten. Dann gibt es noch die Lawitz-Stiftung, auch einer der Baubetreuer. Und die machen dann im Wechsel, in dem zweiten Jahr, auch ein Baugemeinschaftsforum. Das funktioniert dann ähnlich, wo es dann auch Stände gibt von den bestehenden Projekten, die noch auf ein Grundstück warten in der Regel oder die eben noch Mitglieder suchen. Und dort können sich dann die Einzelinteressenten anschließen.
Aber mal angenommen, ich wohne jetzt in München beispielsweise und ich denke, Mensch, das wäre auch was für mich, finde ich interessant. Da muss ich also erst mal gucken, dass ich Menschen um mich rekrutiere, um dann als nächsten Schritt vielleicht eine Genossenschaft zu finden, die sich daran beteiligt und dann Fördermittel zu bekommen? Oder wie stelle ich mir das vor? Ja, Frau Breckner?
Zu München könnte ich was sagen, weil da auch von Hamburg und Berlin gelernt wurde. Die dortige Planungsdezernentin hat letztes Jahr alle Baugruppen zusammengeholt und hat mit denen einen Workshop gemacht, hat bei neuen Bauprojekten, die stattfinden. Es gibt jetzt ein Projekt in einem Künstlerquartier, wo Baugemeinschaften sich beteiligen können. Es gibt in Freihamm, was ein großes neues Baugebiet am Stadtrand ist, wo Baugemeinschaften auch ihren Platz finden werden. Und es gibt auch in München sehr aktive neu gegründete Genossenschaften, die gebaut haben und eben als Kommunikatoren fungieren, an die man sich dann auch wenden kann und eben auch Baugemeinschaftstage, wo man eben diesen Markt der Möglichkeiten und Kontaktbörse eben auch finden kann.
Aber es ist schon gut, erstmal eine kleine Gruppe zumindest von 5 bis 10 Leuten zu haben, ne?
Ja, oder als Einzelperson hinzugehen. Ich habe hier in Hamburg Baugemeinschaftstage erlebt, da waren über 1000 Leute da, die als Einzelpersonen kommen, in einem Universitätshörsaal sitzen, sich die Projekte, die sich da vorstellen, anhören und sagen, auf euch hätte ich irgendwie Lust, wie geht es denn weiter, kann ich euch mal treffen.
Herr Fährmann, vielleicht noch zu der Genossenschaftsfrage. Da hörten wir ja eben, inwiefern müssen sich die Genossenschaften auch stärker öffnen, eigene Baugemeinschaften gründen und sich einfach da noch ein bisschen stärker einbringen? War ja eine Frage von Hörern auch.
Jede Wohnungsbaugenossenschaft hat ihre eigene Philosophie. Wir als Wohnungsverein Hamburg von 1902 haben uns geöffnet. Wenn es neue Gruppen gibt, die in Hamburg ein Projekt realisieren wollen, dann gehen wir gerne ins Gespräch. Aber das muss jede Genossenschaft für sich selber entscheiden. Wir sind da offen. Wir sagen aber auch immer deutlich, die Gruppe und die Genossenschaft müssen zusammenpassen. Und zwar nicht nur auf der fachlichen Ebene, auf der Ebene der Wohnungswünsche, sondern auch auf der menschlichen Ebene. Weil hier sind natürlich auch die Mitarbeiter der Genossenschaft und die künftigen Mieter sehr dicht beieinander.
Das heißt also, die Chemie muss stimmen Und da wägen Sie durchaus ab. Also welche Gruppe würden Sie beispielsweise ablehnen?
Formulieren wir es andersrum. Arche Nora haben wir mit offenen Armen genommen. Und ich komme bis heute sehr, sehr gerne hierher. Ich darf es vielleicht auch einmal sagen, immer kurz vor Weihnachten werde ich hier eingeladen, darf hier zum Kaffeekränzchen kommen. Und wir haben ganz zu Beginn dieser Sendung über das Thema Männerdominanz gesprochen. Ich kann Ihnen sagen, dass diese Frauengruppe bei Weitem keine Zickengruppe ist, sondern ganz im Gegenteil, es ausgesprochen charmant versteht, ihre Wünsche und Ideen umzusetzen. Also es funktioniert
aber trotz, hervorragend. Ja, das ist ja gut, da freuen wir uns auch drüber. Aber trotzdem sagten Sie ja eben, dass Sie auch Gruppen ablehnen. Wann lehnen Sie denn ab?
Das hat Frau Hansen eigentlich vorhin schon erwähnt. In dem Augenblick, wo wir merken, dass es keine Gruppe ist, wo individuelle, egoistische Interessen dahinter stehen. Wir vertreten die Interessen der Gemeinschaft.
Also das Gruppenbewusstsein muss auf jeden Fall im Vordergrund stehen, wenn man eine Baugemeinschaft gründen will. Vielen Dank hier an die Arche Nora Frauen, dass wir heute bei Ihnen mit offenen Armen empfangen wurden und bei Ihnen diskutieren durften über alternative Wohnprojekte hier in Hamburg und anderen Regionen Deutschlands. Sie hören gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher und am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Köster.